Ja, wie wir schon gehört haben, rede ich heute über ein Thema, das eher unangenehm ist. Ein Thema, das wir gerne verdrängen, aber ein Thema, an dem niemand von uns vorbeikommt. Es ist der Tod. Der Tod ist unser gemeinsames Schicksal. Der Tod ist das, was uns auch miteinander verbindet, in all unserer Unterschiedlichkeit. Haben wir eines gemeinsam, wir werden alle sterben. Ob wir Raucher oder Nichtraucher sind, Vegetarier oder Veganer, Sportler oder Genussmenschen, Schüler, Arbeiter, Pensionisten, reich, arm, privatversichert oder krankenversichert, wir werden alle sterben. Ob wir nun Mann oder Frau sind, Inländer oder Ausländer, religiös oder Atheisten, wir haben eines gemeinsam. Wir werden alle sterben. Und dann, wenn wir sterben, auf dem Sterbebett, zeigt sich die Wirklichkeit. Dort wird etwas über unser Leben offenbar, nämlich auf was wir im Leben und darüber hinaus vertrauen. Und es wird offenbar, welche Hoffnung wir hegen. Wir können den Tod nicht beseitigen, aber wir können zwei Dinge beeinflussen. Erstens, in welcher Haltung wir sterben. Und zweitens, wo wir danach sein werden. Ich möchte euch heute Morgen einen Mann vorstellen, der diese zwei Dinge beeinflusst hat. Er musste auch sterben. Er starb sogar einen fürchterlichen, einen schrecklichen, einen gewaltsamen Tod. Aber wir sehen, dass er voll Hoffnung starb und voll Zuversicht, wo er danach sein wird. Schlagt bitte mit mir auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt, das Lukas-Evangelium, das Kapitel 23. Und ich möchte mit euch dort den Vers 46 lesen. Es wird also nur ein Vers sein. Lukas, Kapitel 23, Vers 46. Kurz zum Hintergrund von diesem Bibelvers hier. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen, er hängt da oben. Die 3 Stunden Dunkelheit sind schon vorbei. Dieser Verzweiflungskampf wurde durchgefochten und Jesus machte einen letzten Ausruf. Er sprach ein letztes Wort und dieses Wort hat für mich so viel Bedeutung gewonnen, weil dieses Wort so dicht ist, weil dieses Wort, dieser Satz so schwerwiegend ist. Für das Leben eines Menschen, auch für unser Leben. Da heißt es in Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Oh, wie kommen wir dahin, so zu sterben? Mit so einem Gebet, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Hinter diesem letzten Wort, hinter diesem Ausruf steckt ein ganzes Leben. So etwas kann man nicht aus dem Hosensack ziehen. Am Schluss noch ganz schnell am Sterbebett dieses Vertrauen, dieser dichte Glauben. Hinter dem steckt ein ganzes Leben. Dieses Gebet von Jesus Christus ist die Zusammenfassung seines Lebens. Und ich möchte jetzt mit euch über jedes Bestandteil dieses Gebets nachdenken. Das Erste, was wir hier hören, Jesus betet zum Vater im Himmel. Jesus kennt seinen Vater im Himmel, weil er ihn von Kind auf gesucht hat. Eines der ersten Berichte im Lukas-Evangelium, wo wir Jesus sehen, quasi als volljähriger junger Mann, im alten Israel, aber auch heute ist es noch so, dass man dort mit 12 volljährig wird. Man darf dort in der Synagoge vorlesen. Man nennt es die Bar Mitzwa, so eine Art Reifeprüfung. Die lesen dann vor in der Synagoge. Und so auch als Jesus 12 Jahre alt war, durfte er zum ersten Mal mit nach Jerusalem. Diesen weiten Weg von Nazareth nach Jerusalem, um auf dem Passafest zu sein. Und stellt euch diesen jungen Burschen vor, wie er sich freute, zum ersten Mal in den Tempel zu gehen, in das Haus seines Vaters. Und er hatte so viel Freude dabei, dass er glatt dort blieb. Stellt euch vor, ihr fahrt in den Urlaub mit den Kindern und ein Kind bleibt einfach zurück. Ja. Ich meine, wie so etwas passieren kann, ist heute schwer vorstellbar, aber damals in dieser Pilgergruppe kann es schnell passieren und offensichtlich war Jesus vertrauenswürdig. Ja, er ist irgendwo, aber er war nicht in der Reisegruppe. Die Eltern gingen zurück und suchten geschlagene 3 Tage ihren erstgeborenen Sohn Jesus. Und wo fanden sie ihn? Im Tempel. Am Reden und am Diskutieren mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und die Eltern stehen vor ihm, meine Güte, was hast du uns angetan? Mit Schmerzen haben wir dich gesucht. Und Jesus ganz relaxed, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Jesus wollte von Kindsbeinen an diesen Vater im Himmel kennenlernen. Und es war ihm so wichtig, dass er beim ersten Mal die Gelegenheit ergriff und einfach dort blieb, weil es ihm so gefallen hat. Und stellt euch vor die Situation, sein Ziehvater steht neben ihm und Jesus sagt, wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein musste? Über dieses Thema möchte ich mit euch jetzt etwas nachdenken. Der Vater. Wer ist der Vater? Oh, der Vater spielt eine große Rolle im Leben von einem Kind. Der Vater prägt nämlich das Gottesbild. Der Vater prägt das, wie man wie ein Kind Gott sieht und fühlt. Man könnte sagen, der Vater prägt das Lebensgefühl eines Menschen, wenn er über Gott nachdenkt. Darf ich dich fragen, was hast du für einen Vater gehabt? Oder drehen wir die Frage um? Was fühlst du, wenn du über Gott nachdenkst? Es ist ein Teil davon, wie der Vater dich geprägt hat. Vielleicht hast du einen strengen Vater gehabt. Ganz streng. Vielleicht gerecht, aber ganz streng. Und dein Gottesbild wird furchtbar sein. Du fürchtest dich vor Gott, weil er ist auch streng, denn er heißt auch Vater. Vielleicht hast du einen Vater gehabt, der sich nicht gekümmert hat um dich. Ein selbstsüchtiger Vater. Dann ist dein Lebensgefühl in Bezug auf Gott, er kümmert sich nicht um mich, er kümmert sich nur um sich. Und so könnten wir das durchspielen. Und die Frage stellt sich für uns Menschen, wie können wir vielleicht ein falsch geprägtes Gottesbild korrigieren? Beziehungsweise, wie können wir den Vater im Himmel kennenlernen, wie er wirklich ist? Wir müssen es so machen wie Jesus. Wir müssen beginnen, in dem zu sein, was des Vaters im Himmel ist. Dabei dürfen wir aber nicht den Fehler machen, dass wir den Vater an einem Kirchengebäude festmachen. Nicht mal an diesem Gebäude. Wir dürfen auch nicht den Fehler machen, dass wir den himmlischen Vater an einer Religion festmachen. Am Katholizismus, an der evangelischen Kirche, orthodoxen Kirche, am Islam, am Hinduismus. Und wir dürfen den Vater im Himmel auch nicht festmachen an irdischen Menschen. Wir sagen, schau dieses Bodenpersonal an. Was macht das für eine Aussage über diesen Gott im Himmel? Hören wir heute oft diese Aussage. Sondern wir müssen zur Quelle gehen. Dort, wo das Wasser noch frisch ist. Wir müssen in die Bibel hineingehen. In das Alte und in das Neue Testament. Wir können dort den Vater kennenlernen, wie er wirklich ist. Und vor allen Dingen, wir können den Vater kennenlernen durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und ich meine Jesus von Nazareth. Ich meine den biblisch bezeugten Jesus, nicht einen Jesus, den es nicht gibt. Einen Jesus, den wir uns eingebildet haben, so lange, bis wir an ihn glauben. Sondern ich meine Jesus von Nazareth, der gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun. Der nur das getan hat, was ihm der Vater aufgetragen hat. Der nur das gesagt hat, was er beim Vater gehört hat. Der mit vollem Recht sagen konnte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Denn ich und der Vater sind eins. Und dadurch können wir ein falsches Gottesbild überwinden, dass wir Mut schöpfen, auf diesen Gott zu vertrauen und echte Erfahrungen machen, dann durch den Glauben. Und was auch eine große Hilfe ist, ein falsches Gottesbild zu überwinden, sich mit richtigen Christen zusammenzutun, Gemeinschaft zu pflegen, über diesen Vater im Himmel auszutauschen, so wie wir es heute Vormittag auch tun. Jesus betet zum Vater, er kennt den Vater, aber Jesus vertraut auch in die Hände des Vaters. Vater, in deine Hände. Was sind das für Hände? Die Hand ist ein Symbol in der Bibel für das Handeln. Jemand handelt, da steckt ja das Wort Hand drinnen. Es ist auch ein Symbol des Führens, gerade wenn man nachdenkt über Vater und Sohn. Ein wunderbares Bild, der Vater nimmt seinen Jungen an der Hand und führt ihn, dass er nicht stürzt, dass er sich nicht verletzt. Eine Frage, wo hat der Vater im Himmel seinen Sohn hingeführt? An der Hand. Wir haben es gerade gelesen. Ans Kreuz. Das war eine große, wichtige Station in der Führung Gottes für seinen Sohn. Und als Jesus dorthin kam, immer mehr, erzitterte er, wurde er erschüttert. Seine Jünger hatten ihn noch nie so gesehen. Was ist mit dir, Meister? Fragten sie ihn in diesem dunklen Garten Gethsemane. Und Jesus sagt, mir ist voller Angst, denn ich ahne, wo mich der Vater hinführt. Bitte betet für mich, wachet mit mir. Und dann tritt Jesus an zu seinem ersten Gebet. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist, nimm mich gerade jetzt so, wie ich bin, ungepackt, einfach hinauf zu dir. Ich möchte wieder zurück. Jetzt, da ich hier bin, will ich nicht mehr weitergehen. Und der Vater schweigt und hält seinen Sohn weiterhin an der Hand. Und zum zweiten Mal tritt Jesus an und der Vater schweigt. Und zum dritten Mal tritt Jesus an und sagt, wenn es denn nicht möglich ist, dann soll dein Wille geschehen. Oh, hier kommen wir zu einem gewaltigen Punkt im Leben von Jesus Christus. Und hier kommen wir zu einem gewaltigen Thema für heute Morgen. Es geht um die Aufgabe des selbstbestimmten Lebens. Das Thema heute Morgen ist eine totale Lebensübergabe an diesen einen, der unser Vertrauen so sehr verdient, den Vater im Himmel. Aber viele Menschen wollen es nicht so haben. Sie sagen, ja, Vater, ich möchte dir vertrauen. Ich will dir mein Leben geben. Aber gedulde dich noch einen Moment. Ah ja, jetzt ist mir noch was eingefallen. Ich bin bereit, mit dir zu leben, wenn du hier deine Unterschrift drunter setzt. Denn ich habe noch Pläne für mein Leben. Ich will heute noch nach Kroatien fahren. Und dann werde ich noch etwas in Kärnten sein. Und dann möchte ich noch beruflich dieses und jenes erreichen. Und es gibt auch immer wieder so neue Hobbys. Und das ist mir auch so wichtig. Und da habe ich noch irgendetwas geplant. Das ist keine Lebensübergabe. Was Jesus Christus getan hat hier und was der himmlische Vater von uns möchte, ist, dass er uns einen Vertrag gibt. Und da steht gar nichts oben. Und er gibt dir diesen Vertrag und bittet dich um eine Unterschrift. Und das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen. Das heißt nicht, dass man dann noch Probleme hat mit dem Willen Gottes. Das hatte Jesus auch. Jesus kennt einen kleinen Hader. Er wollte auch abbiegen vom Weg. Kurz vorher sagte er zu seinen Jüngern, habt ihr Schwerter? Wir müssen uns verteidigen. Einen ganz kurzen Moment, einen Gedanken daran, sich zu verteidigen. Einen kurzen Gedanken daran, wegzugehen, abzubiegen vom Weg. Aber Jesus fügte sich wieder ein, denn er hat unterschrieben. Ich will deinen Willen tun. Es geht nicht um mich, es geht um dich und es geht um die Menschen in dieser Welt. Das ist Vertrauen. Und um dieses Vertrauen zu haben, braucht man das richtige Gottesbild. Das war unser erster Punkt. Man muss wissen, wer der Vater ist, dass man diesen gewaltigen Schritt im Leben tun kann. Und deshalb muss man beginnen, den Vater zu suchen. Man muss in dem sein, was des Vaters ist, so wie Jesus Christus, um in seine Führung und Fürsorge zu vertrauen. Das Dritte, was wir in diesem Gebet sehen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus übergibt den Vater seinen Geist. Was heißt das? Der Geist ist der innere Mensch, der den Äußeren steuert. Das heißt, wenn jemand sagt, ich übergebe dir meinen Geist, dann sagt er, ich übergebe dir alle meine Gedanken, alle meine Gefühle, alle meine Wünsche, alle meine Lebensplanung. Mein ganzer Körper und allen Besitz, den ich habe, ich übergebe dir alles in deine Hände, in dein Handeln. Es ist der Ausdruck eines völligen Vertrauens und das ist das, was Jesus hier in diesem Gebet zum Ausdruck bringt. Das, was wir hier sehen in Lukas 23, ist der Höhepunkt im Leben eines Menschen. Gerade Lukas zeigt uns den Menschen Jesus, wie er sich entwickelt, ganz anders wie Johannes. Bei Johannes, die Perspektive des Johannes ist der souveräne Gott. Er schwebt über den Dingen. Er weiß alles im Vorhinein. Aber Lukas hat ein anderes Objektiv auf Jesus Christus. Als Arzt ist ihm wichtig der Mensch Jesus, wie er leibt und lebt und wie er sich entwickelt als Mensch, auch in seiner Beziehung zu Gott. Und das markierte den Höhepunkt im Leben des Menschen Jesus. Ein totales Gottvertrauen. So sehr, dass er diesem Gott sein ganzes Leben in seine Hände gibt. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Das ist das eine, was er sucht. Dein Vertrauen. Und das ist das, was Jesus auch immer wieder in seinem Leben geübt hat. Stell dir vor, als kleiner Junge, ich will hier bleiben. Kennt ihr das, Kinder? Ich will jetzt hier bleiben. So ist es Jesus gegangen mit 12. Er will hier bleiben im Tempel. Die Eltern sagen, wir wollen aber, dass du mitgehst. Wir lieben dich. Wir wollen, dass du bei uns bist. Jesus sagt, ich will bei meinem Vater bleiben. Und dann heißt es, und er war ihnen untertan. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, hat der 12-jährige Junge gesagt, Jesus. Und ging mit den Eltern mit, wie lange? Bis zu seinem 30. Lebensjahr. Oh, wie lange musste Jesus diesen Wunsch bändigen? Den Wunsch, ganz bei Gott zu sein, im Tempel und ihn dort kennenlernen. Und als erstgeborener Sohn hatte er eine große Verantwortung. Er musste sorgen für eine ganze Familie, denn wir lesen in den Evangelien nichts mehr von der Anwesenheit von Josef, seinem Ziehvater. Es wird das Bild vermittelt, dass er gestorben ist. Und die ganze Verantwortung für eine große Familie kam auf Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Und er versorgte eine Familie. Er hatte 4 Brüder, sagt uns die Heilige Schrift, mindestens 2 Schwestern. Wahrscheinlich waren Onkel, Tanten auch noch da. Jesus musste hart arbeiten. Tag für Tag ging er mit seinem Handwerkskoffer auf die Baustelle. Stell dir das vor. Aber dann kam dieser Tag, wo er hörte von seinem Cousin Johannes der Täufer, der predigt in der Wüste. Und er wusste, jetzt ist seine Zeit gekommen. Und was tat er? Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er legt seinen Handwerkskoffer nieder, er nimmt die Bibel unter den Arm und geht auf die Mission, auf seine Mission. Und seine Eltern sagen, bist du wahnsinnig? Was tust du? Die ganze Bevölkerung in Nazareth, in diesem kleinen Dorf, hat gesagt, na, sowas habe ich noch nie gesehen, der ist durchgedreht. Seine eigenen Eltern haben gesagt, er ist irre, wir müssen ihn holen. Und Jesus sagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann kam er nach Gethsemane und wollte umkehren, aber traf wieder die Entscheidung, bis hinauf ans Kreuz. Und das ist das, was Gottes Wille ist für dein Leben, für unser Leben. Es gibt keinen anderen Willen Gottes. Die Lebensübergabe an Gott. Jesus ladet dich ein, ganz, vollständig, in deinem praktischen Alltagsleben auf ihn zu vertrauen. Am Morgen, wenn du aufstehst, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Am Abend, wenn du schlafen gehst, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Bei beruflichen und schulischen Herausforderungen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Bei Freizeitbeschäftigungen und Urlauben, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Wenn wir essen, trinken, das Leben genießen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Bei Beziehungskonflikten, Missverständnissen, Schuld gegen Gott und Menschen, Kampf gegen sündige Gewohnheiten, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Wenn wir krank sind, wenn wir vor Operationen stehen, wenn wir Sorgen haben und uns ängstigen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und was werden wir sagen auf dem Sterbebett? Es gibt nur ein Gebet dort, weil wir es ein Leben lang geübt haben. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Aber wir können Jesus völlig vertrauen. Jesus war Mensch wie du und ich, nicht für 5 Minuten, 33 Jahre lang. Und er erlebte alles, sagt uns die Heilige Schrift. Er wurde in allen Dingen geprüft, aber es gab einen großen Unterschied zwischen ihm und uns. Er blieb dabei ohne Sünde, völlig makellos. Und ist letzten Endes stellvertretend für all den Unterschied zwischen ihm und uns am Kreuz auf Golgatha aufgekommen. Wo er gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dort oben war er der Sündenbock, der alles auf sich genommen hat, der Mittler zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Am dritten Tag ist er auferstanden aus den Toten zu einem ewigen, unzerstörbaren Leben. Nach 40 Tagen ist er aufgefahren in den Himmel und dort sitzt er immer noch zu Rechten Gottes, um sich für uns Gläubige zu verwenden, um noch Menschen zu suchen, die ihr Leben noch nicht in die Hände des Vaters übergeben haben. Wir haben am Anfang gesagt, wir können den Tod nicht verhindern. Aber wir können 2 ganz wichtige Dinge beeinflussen. Erstens, wie wir sterben, in welcher Haltung wir sterben. Entweder voll Vertrauen, so wie Jesus Christus, oder voller Verzweiflung. Händeringend. Und nicht wissend, wo man hinkommt, was einen erwartet, ohne Beistand in all den Schmerzen und in all der Dunkelheit. Und zweitens können wir beeinflussen, wo wir nach unserem Tod sind. Entweder in den Händen Gottes oder außerhalb der Hände Gottes. Was ist außerhalb der Hände Gottes? Jesus Christus macht keinen Hehl daraus. Er hat gesagt, es ist der äußere Ort der Finsternis. Dort, wo das Heulen und das Zähneknirschen ist. Dort, wo sich Menschen bewusst werden, ich hätte die Möglichkeit gehabt, mein Leben in diese wunderbaren Hände zu geben, aber ich habe es nicht getan und bin jetzt an einem Ort, der brennt mit Schwefel, unauslöschlich, leiblich auferstanden hineingeworfen, ohne die Möglichkeit zu haben, zu verbrennen. Dann gibt es keinen Tod mehr. Dann wird der Tod verewigt. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Deshalb kam Gott in diese Welt, weil es ihn erbarmt hat. Weil er nicht will, dass ein Mensch dorthin kommt, sondern dass alle Menschen in die Hände des Vaters kommen. Das ist ein Bild für den Himmel. Und der Himmel ist nicht langweilig, denn da oben wohnt der Vater. Ein Wesen, das viele von uns noch gar nicht begriffen haben, vollständig, das in Ewigkeiten nie langweilig wird, nie auszuschöpfen ist. Es wird uns genügen und es wird keine Hobbys mehr geben da oben, weil Gott unser Hobby ist. Weil Gott unser Urlaub ist, weil Gott unser Essen und Trinken ist. Wir werden satt sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir treffen selbst die Entscheidung mit unserer Lebenseinstellung. Ob wir Jesus von Nazareth, dem biblisch Bezeugten, so wie er es haben will, nachfolgen oder nicht. An den Ort des Kreuzes. Denn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und das ist der große Hindernisgrund. Das ist die Hürde, die viele Menschen nicht nehmen und dann am Ende im Feuersee landen. Oh, wie traurig. Was hätten sie haben können? Das heißt in der Bibel, bedenke, dass du sterben musst, damit du ein weißes Herz erlangst. Dieses Bild des Kreuzes ist ein gewaltiges Symbol. Es ist wie ein Mensch mit ausgebreiteten Armen, der heute noch hier steht, der Menschen zu sich ruft und bereit ist, sie in seine durchbohrten Hände zu nehmen und nahe heranzuziehen an seine durchstochene Brust, damit sie gewahr werden. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes.